Fast die Hälfte aller BMW-Motoren weltweit kommen aus dem BMW-Werk in Steyr in Oberösterreich. In den letzten Monaten wurde der Standort zur E-Motorenfabrik umgebaut. Ab Herbst sollen hier bis zu 600.000 Elektroantriebe pro Jahr vom Band laufen. Doch ein Blick in das Werk legt nahe, dass BMW die Verbrennermontagelinien längst noch nicht abgeschrieben hat. Wie die Bayern planen, noch viele Jahre lang Verbrenner neben E-Motoren zu produzieren. Lenzing, wie ein neuer Miteigentümer das Unternehmen nachhaltig stabilisieren soll. Und KI-Monitor, wie weit die Industrie bei der Umsetzung von künstlicher Intelligenz ist. Gäste in der heutigen Sendung sind Stefan Silaw, CEO der Lenzing AG, und Anna Noschat von Deloitte. Und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin-News. Es ist schon fast ein ideologischer Streit. Wächst der E-Automarkt oder schrumpft er? Oder wächst er nur einfach nicht stark genug, um mit dem Schwung mitzuhalten, mit dem zuletzt die Produktionskapazitäten hochgefahren wurden? Tatsache ist, in Deutschland und in Österreich, aber auch in Norwegen, Schweden, der Schweiz und Italien gehen die Neuzulassungen von E-Autos derzeit teilweise deutlich zurück. Das hat mit dem Wegfall steuerlicher Anreize, wie etwa in Deutschland, mit der Ankündigung neuer steuerlicher Anreize, die zu Kaufzurückhaltung führen, wie etwa derzeit in Italien, oder aber auch mit der schon sehr hohen Marktdurchdringung von Stromern, wie etwa in Norwegen, zu tun. Von einer Elektroflaute gar keine Rede ist in anderen Ländern Europas, etwa in Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden oder Dänemark. Wie groß die Schere ist, die sich da gerade innerhalb Europas auftut, zeigt ein Vergleich mit dem Gesamtmarkt. Der Stromerabsatz wächst deutlich über 20% in Frankreich und in Belgien, um mehr als 34% in Spanien und um fast 20% in den Niederlanden, während der Gesamtmarkt in diesen Ländern nur im unteren einstelligen Bereich zulegt. Genau umgekehrt ist das Bild in Deutschland und Italien. In Summe ergibt es für Europa immerhin ein Wachstumsplus von 3,9% im E-Auto-Bereich, das allerdings deutlich unter dem Wachstum des Gesamtmarktes mit 5,6% liegt. In dieser Gemengelage hat der deutsche Automobilkonzern BMW in den letzten 18 Monaten mit der Transformation seines größten Motorenwerkes im oberösterreichischen Steyr begonnen. Bis 2030 soll 1 Milliarde Euro in den Standort investiert sein. Schon ab Herbst wird hier die E-Motorenproduktion hochgefahren. Industriemagazin hat sich vor Ort angesehen, wie man bei den Bayern in Österreich derzeit den etwas holprigen Übergang von der europäischen Verbrenner- zur E-Mobilität managt.
Im oberösterreichischen Steyr steht die neue Werkshalle von BMW kurz vor der Fertigstellung. Ab 2025 werden hier die Elektroantriebe der nächsten Generation produziert. Die Vorserienproduktion soll bereits im Juli 2024 starten. Über 600.000 Elektromotoren sollen pro Jahr in Steyr vom Band gehen. Das neue Gebäude umfasst insgesamt 4 Ebenen und rund 60.000 Quadratmeter. Hier findet in Zukunft die gesamte Montage der E-Antriebe statt. Auch Kernkomponenten für die Generation 6 der Elektromotoren werden in Steyr hergestellt. Eine Transformation für das gesamte Werk.
Schon im September 2022 haben wir begonnen, das Werk umzustrukturieren, neue Hallen zu bauen, bestehende Hallen umzubauen, um Platz für die elektrischen Antriebe und die entsprechenden Produktionssysteme schaffen zu können. Wie darf man sich das vorstellen? In Zukunft produzieren wir neben Verbrennungsantrieben und Komponenten auch Elektroantriebe und Komponenten. Und Komponenten stellen da das Zentralgehäuse, ein sehr komplexes Bauteil des Elektroantriebs und auch Statorrotor. Und dafür schaffen wir eigene Produktionsstätten in bestehenden Hallen.
Die Hallen der mechanischen Fertigung sind für beide Technologien offen. Hier werden schon jetzt direkt neben den Verbrennerlinien auch neue Elektromobilitätslinien betrieben. Neben Kurbelgehäusen, Kurbelwellen und Zylinderköpfen für die Verbrenner werden ebenso die Gehäuse für die E-Antriebe produziert.
Perspektivisch gesehen wird momentan natürlich unser Fokus gerade auf der Umrüstung Generation 6 liegen, ja, für die neue Klasse, wo wir die Antriebe komplett herstellen in Steyr und die ganze Wertschöpfungskette dann bei uns liegen wird. Ja.
Die Effizienz der neuen E-Motoren soll um rund 40% höher sein als bei der aktuellen Generation 5. Effizienz wird aber nicht nur technisch, sondern auch in der Qualifizierung der Mitarbeiter für die neuen Technologien gefordert. Diese soll weitgehend im bestehenden Ausbildungszentrum direkt am Werk passieren.
Jetzt gilt es natürlich schrittweise, die gesamte Belegschaft mit sozusagen auch in diese Welt der E-Mobilität da reinzubringen. Aufs gesamte Werk bedeutet das, dass von diesen 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon vor 2030 mehr als 50% im Rahmen der Elektromobilität beschäftigt sein werden.
Der Beginn der Serienproduktion für die Antriebe der neuen Klasse ist für Herbst 2025 geplant. Das Know-how in der Fertigung und Montage wird von den Verbrennerlinien auf die neuen E-Linien mit übertragen.
Alle, die wir hier stehen, ja, meine Kollegen und ich, haben ja eine Vergangenheit natürlich in der Verbrennerproduktion und Fertigung. Es ist das Schöne, dass nach anfänglicher Skepsis, die Mitarbeiter natürlich vor einigen Jahren gehabt haben, mittlerweile das so etabliert ist, die Elektromobilität und die Fertigung und Produktion, dass das ein sehr, sehr großer Antriebsfaktor ist für die Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln. Die Verbrennerlinien ermöglichen uns erst den Wandel und die Transformation zur Elektromobilität. Es ist ein neues Betätigungsfeld und die Verbrennerlinien mit ihrem Know-how und ihrer guten Produktivität ermöglichen uns, die E-Mobilität in Steyr erst umzusetzen und weiterzuführen und auszubauen. Und das ist eigentlich die Basis dafür gewesen.
Derzeit findet die Produktion der Generation 5 Motoren noch in Dingolfing bei München statt. Zukünftig wandert diese komplett nach Steyr. Weiterhin werden am Standort auch 3-, 4- und 6-Zylinder Otto- und Dieselmotoren sowie Hybridmotoren produziert.
Wir sind das größte Motorenwerk der BMW Group, produzieren hier rund 1,2 Millionen Motoren pro Jahr. Das heißt, alle 12 Sekunden geht hier ein Motor vom Band. Wo geht die Reise hin? Ist eine sehr schwierige Frage. Ist fast schon ein Glaskugellesen in heutigen Zeiten. BMW setzt hier sehr stark auf Technologieoffenheit. Die Linien sind hochflexibel. Sie können hier auf einer Linie 3- oder 4-Zylinder bauen, 4- oder 6-Zylinder. Damit sind wir hochflexibel. Wir produzieren immer an der Nachfrage. Das, was der Kunde nachfragt, wird hier produziert. Wenn der Trend in neue Technologien geht, Beispiel Wasserstoff, E-Fuels, wir sind bereit und sind auch in diese Richtung offen.
Der Weg wird für neue Technologien geebnet. Ein Aus der Verbrennertechnologie sieht man bei BMW allerdings noch lange nicht.
Wie das Unternehmen BMW schon seit längerem kommuniziert, gibt es für uns noch kein Ende des Verbrennungsantriebs. Das heißt, wir werden auch weiterhin Verbrennungsantriebe montieren. Wir wissen, dass die E-Mobilität im Steigen begriffen ist. Wir wissen aber auch, dass es noch sehr lange Verbrennungsantriebe geben wird und wir werden beide Seiten entsprechend bedienen.
Die E-Antriebe sollen ab Ende 2025 an das entstehende BMW-Werk in Debrecen in Ungarn geliefert werden, wo die neue Klasse produziert wird. In Steyr soll mit Juli 2024 die Vorserienproduktion beginnen. Derzeit werden, neben letzten Arbeiten am Gebäude selbst, die rund 300 Anlagen, darunter viele Sondermaschinen, final aufgebaut.
Wir sind jetzt, sage ich mal, gerade noch in einem Parallelbetrieb. Das heißt, der Maschinenaufbau im Inneren der Halle läuft parallel ab zum Fertigstellung des Gebäudes selber. Wir sind jetzt hier noch, sage ich mal, an den letzten Prozenten bis zur Fertigstellung im Juli, wo die Vorserie beginnt.
Und aktuell sind wir halt mitten in der Aufbauphase, die ganzen Anlagen bei uns hier wieder in Betrieb zu nehmen, miteinander zu verketten, auch dann an unsere IT-Systeme entsprechend anzubinden und dann im Sommer wirklich mit der Vorserienproduktion starten zu können.
Insgesamt wird die BMW Group am Standort Steyr bis zum Jahr 2030 rund 1 Milliarde Euro in den Bereich der elektrischen Antriebe investieren. Künftig werden im Werk Steyr mehr als 600.000 E-Antriebe pro Jahr produziert, parallel zur weiterhin hohen Produktionsauslastung bei Verbrennermotoren, die auch künftig einen wichtigen Teil des Produktportfolios ausmachen werden.
Noch ein Nachtrag zu diesem Beitrag. Zu den Zöllen auf chinesische E-Automodelle, die die Europäische Union vor wenigen Tagen beschlossen hat, konnte man sich im Werk in Steyr nicht äußern. Die Konzernzentrale in München selbst hat sich, wie alle großen deutschen Automobilhersteller, gegen die Maßnahmen ausgesprochen. Man sei weder von einer bedeutenden Schädigung durch den Import chinesischer Fahrzeuge bedroht, noch sei es im Interesse der EU, Zölle auf diese Importe zu erheben. Zwei BMW-Modelle sind übrigens selbst von diesen Strafzöllen betroffen. Und zwar der iX3 und der Mini Cooper Electric, die beide beim Joint-Venture-Partner BMW Brilliance in Shenyang produziert werden. Und für die Einfuhr dieser beiden Modelle gilt ab sofort ein Strafzoll am höheren Ende des Bemessungsrahmens von immerhin 31%. Themenwechsel. Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing, der zuletzt deutlich in Schieflage geraten ist, hat einen neuen strategischen Miteigentümer. Der brasilianische Konzern Suzano, einer der größten Zellstoffhersteller der Erde, übernimmt 15% der Anteile vom bisherigen Mehrheitseigner der B&C-Gruppe. Gemeinsam mit B&C will man ein langfristiges Aktionärssyndikat unter Führung der Österreicher bilden. Damit verliert die B&C, die sich seit den 1990er Jahren als strategischer Ankereigentümer mit dem Ziel der Standortsicherung für Österreich positioniert hat, erstmals die Mehrheit im Unternehmen. Mehr noch, bis Ende 2028 dürfen die Brasilianer im Rahmen dieses Aktionärssyndikats eine Option auf den Erwerb von weiteren 15% ziehen. Diese Aufstockung würde dann sogar ein Pflichtangebot an alle Aktionäre nach sich ziehen. Ein vereinbartes Österreich-Paket soll den Standort jedoch für die Zukunft absichern. Firmensitz, Stammwerk und die F&E-Aktivitäten sollen in Oberösterreich bleiben und die Notierung der Wiener Börse soll beibehalten werden. Noch müssen die zuständigen Aufsichtsbehörden dem Anteilsverkauf allerdings zustimmen.
Es waren turbulente Wochen beim Faserhersteller Lenzing. Die Rauchschwaden, die nach einem Brand Mitte April am Laugenturm, dem Wahrzeichen am Headquarter von Lenzing, am Industriegelände in der Nähe von Vöcklabruck emporstiegen, waren ein Zeichen dafür. Denn nur wenige Wochen vor diesen Bildern wurde bekannt, dass das Unternehmen 5 Produktionswerke in Indonesien, Österreich, China, Thailand und den USA abschreiben muss. 465 Millionen Euro wurden aus der Bilanz gestrichen, was dem Unternehmen für 2023 bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro einen Nettoverlust von 593 Millionen Euro bescherte. Dabei hat Lenzing weltweit ein exzellentes Standing. Der österreichische Traditionskonzern verarbeitet Holz zu Zellstoff und stellt daraus Fasern für die Bereiche Mode, Handel, Industrie, Kosmetik und Hygiene her. Die globalen Megatrends spielen dem Unternehmen in die Hände. Die Textilindustrie verursacht mehr CO2-Emissionen als Luft- und Schifffahrt zusammen. Und Lenzing geht erfolgreich mit Innovationen dagegen an. Das Unternehmen ist das einzige in Österreich und eines von nur 20 im deutschsprachigen Raum, das es auf die A-List des Carbon Disclosure Project, dem globalen Goldstandard bei der Bewertung von Börsenunternehmen nach ökologischen Kriterien, schafft. Die Chancen, die sich für die Lenzing AG aus dieser Marktstellung ergeben, sind zugleich das größte Problem des Konzerns. Die höchstzyklische Textilbranche leidet unter extremen Rohstoff- und Energiepreisschwankungen. Zuletzt folgte auf die Preissteigerung ein ebenfalls branchentypischer Nachfragerückgang, vor allem aus China, der textilen Werkbank der Welt. Das hohe Zinsniveau verteuerte die Lagerbestände, die sich aufgrund der sinkenden Nachfrage anhäuften. Ein perfekter Sturm, wie Lenzings Vorstandschef Stefan Silaw die Situation beschreibt. Derzeit läuft bei Lenzing noch der im November angekündigte Abbau von 500 Vollzeitstellen weltweit, unter anderem mit Pensionierungen und Nichtnachbesetzung. In Österreich sind davon 80 Stellen betroffen. Bei Lenzing setzt man große Hoffnungen auf den neuen strategischen Kernaktionär Suzano. Aus Analysen geht hervor, dass dieser entscheidend bei der Bewältigung der Krise helfen kann. Der brasilianische Faserhersteller hat tiefe Branchenkenntnis und verbessere den Rohstoffzugang der Oberösterreicher. Die riesigen Rohstoffreserven des neuen brasilianischen Partners könnten Lenzing im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus Indien und China Vorteile verschaffen. Vom Einstieg sollte das Unternehmen langfristig auch kapitalseitig profitieren. Mit Suzano konnte ein finanzstarker Kernaktionär mit umfangreicher Expertise und Reputation am Finanzmarkt gewonnen werden, sagte Wolfgang Hofer, Aufsichtsratschef der B&C Holding, die mit dem Verkauf von 15% am Unternehmen erstmals die Mehrheit am Unternehmen abgibt. Was die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Lenzing betrifft, bestehe Hoffnung. Man könne einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsmodells von Lenzing leisten, sagte auch Susano-Chef Walter Schalker.
Zugeschaltet ist uns jetzt Stefan Silav, CEO der Lenzing AG. Hallo, Herr Silav.
Hallo.
Mit dem Einstieg der brasilianischen Susano-Gruppe ist der weltgrößte Zellstoffproduzent jetzt Miteigentümer der Lenzing AG. Wie passen denn Lenzing und Susano zusammen?
Ja, in der Tat, für uns ist das heute ein großer Tag. Und wie wir es auch unseren eigenen Mitarbeitern gesagt haben, ist ein sehr guter Fit. Die Susano ist uns nicht unbekannt. Sie ist ein Industrieunternehmen, wie Sie richtig sagen, der weltgrößte Hersteller im Zellstoff. Und ich glaube, es ist für uns eine gute Ergänzung, sowohl auf den Kompetenzen, den Skills, aber umgekehrt haben wir auch eine Menge zu bieten als Lenzing mit unserem globalen Ansatz, mit unseren Markenstrategien. Und von daher ist es hier in diesem Fall, zumindest meine Einschätzung, 1+1 tatsächlich 3.
Sie haben im Vorjahr, die Lenzing AG hat im Vorjahr Werke um eine 500 Millionen Euro abschreiben müssen. Ich bin jetzt relativ lang auch journalistischer Begleiter der Lenzing AG. Wenn es überspitzt formuliert eine Regelmäßigkeit gibt, dann ist, dass es der Lenzing AG immer relativ lang gut geht und alle gefühlt 10 Jahre eine wirklich ziemlich existenzielle Krise auf das Unternehmen zukommt. Erklären Sie mir die Mechanismen, warum das so ist.
Ich glaube, Sie haben, wenn Sie die Lenzing lange begleiten, dann ist es in der Tat so, dass wir teilweise natürlich ein zyklisches Geschäft haben. Also das Textilbusiness, das ist ja ein Teil unseres Fasergeschäfts, ist zyklischer als zum Beispiel das Non-Woven-Geschäft für Damenhygiene etc. Aber die letzten Jahre haben ja nun gar nichts mit dem normalen Zyklus zu tun, sondern wir hatten hier Polykrisen, also das heißt mehrere hintereinander geschaltete Krisen, die beim besten Willen, glaube ich, keiner vorhergesehen hat. Also ich kenne kein börsennotiertes Unternehmen, das vor Corona wirklich in seinem Risikoreport davon ausgegangen ist, dass eine Pandemie kommt und die ganze Welt in Atem hält. Ich hatte auch gehofft, ich bin Jahrgang 66 und konnte sehr viel Positives in der Entwicklung Europas sehen. Wir Grenzen sind gefallen. Wir haben eine einheitliche Währung in vielen, vielen Ländern bekommen. Ich hatte auch, dass der Frieden und dieses Gemeinkreis geht und musste dann am 24. Februar 2020 eines Besseren belehrt, als die Ukraine attackiert wurde und das zu massiven Verwerfungen natürlich auf den Märkten geführt. Ich glaube, von daher sind, wenn wir uns den Markt anschauen, diese Verhältnisse nicht zu vergleichen mit denen von vor 10 Jahren oder 20 Jahren, kann ich auch ehrlich gesagt nur schlecht kommentieren, weil ich da nicht da bin. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass die Lenzing in einem Marktumfeld ist, was seit wirklich Jahrzehnten oder sogar über die Jahrhundertgrenze hinaus kontinuierliches Wachstum zeigt. Das ist auch relativ einfach zu erklären. Wir stellen Fasern für den Textil- und für den Non-Woven-Bereich dar. Und da haben wir eine Abhängigkeit zum Beispiel vom Bevölkerungswachstum. Die Bevölkerung wächst. Und gleichzeitig haben wir auch ein Wachstum bei den sogenannten mittleren Einkommensschichten. Und da wird mehr konsumiert. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn wir diese Krisen, diese Polykrisen gemeistert haben, wir stärker aus dieser Krise rausgehen. Und wenn ich die ersten Daten für 2024 anschaue, dann sehen wir auch im Markt eine Bewegung in die richtige Richtung.
Weil Sie gesagt haben, gestärkt aus der Situation herauszukommen, Sie haben ein Einsparungsprogramm aufgesetzt, das relativ ambitioniert klang. Zuletzt hat sich das Minus auch verringert. Wie ist da der Stand der Dinge derzeit?
Ja, absolut. Also ich glaube, die Situation hat das erforderlich gemacht und wir haben uns ein Programm aufgegeben, womit wir die Lenzing auch nachhaltig wirklich über ein komplettes Performance-Programm stärken wollen. Und das heißt, wir gucken nicht nur auf Kosteneinsparungen, das ist zu kurz gesprungen, sondern wir gucken auch, wie wir unsere sogenannte Topline, den Umsatz stärken können und auch die Margen auf unseren Produkten stärken können. Also das heißt, es ist ein sogenanntes holistisches Programm. Da sind wir gut unterwegs, aber wir sind noch nicht fertig. Es wird noch weitere Anstrengungen brauchen und die machen wir auch. Die machen wir auch mit unseren Mitarbeitern. Ich bin da sehr stolz, was unsere Mitarbeiter tagtäglich für neue Ideen haben und kreativ die Effizienz in unseren Produktionen oder auch in unserer Art und Weise, wie wir auf den Markt zu gehen, erzeugen. Und von daher, ja, guter Start von dem Performance-Programm. Wir werden es weiter umsetzen, wenn ich so sagen darf, sogar beschleunigen.
Mhm. Seit 15. April steht Ihnen im Vorstand mit Walter Pickel ein Chief Transformation Officer zur Seite, der das sozusagen noch beschleunigen soll. Der hat schon Performance-Programme unter anderem beim Robotikgiganten KUKA begleitet. Was ist dessen konkrete Aufgabe?
Ich glaube, Sie haben es schon ganz gut zusammengefasst. Es ist wirklich dieses Programm beschleunigen, sicherzustellen, dass das Programm auch wirklich abliefert und basierend auf seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz auch die ein oder andere neue Idee, zusätzliche Idee dazu beizutragen.
Mhm. Können Sie schon eine der Ideen verraten?
Die sind in allen möglichen Bereichen. Das sind oft Kleinigkeiten, kleine Details. So viel kann ich sagen. Dr. Pickel war auch sehr angetan von unserem Ansatz, den wir geführt haben. Aber da gibt es immer in Kleinigkeiten, in kleinen Bereichen, gibt es immer neue Ideen. Aber die wollen wir natürlich auch nicht alle verraten, weil teilweise sind das dann ja auch Ideen, die uns einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bringen.
Abschlussfrage. Textilkonjunktur ist immer so ein bisschen ein Vorläufer der Gesamtkonjunktur. Sie haben da einen relativ exklusiven Einblick. Kann man für den Rest des Jahres oder zumindest für 2025 schon ein bisschen Entwarnung geben?
Ja, also es ist in der Tat so, dass die Textilmärkte ja massiv reagiert haben. Wir haben vom sogenannten Perfect Storm geredet. Auch getrieben durch diese Polykrisen, die ich vorab erwähnt habe, ist ja die Nachfrage extrem abgerissen. Man kann schon sagen schlagartig. Man hatte hohe Lagerbestände. Was wir jetzt sehen, und die Indikationen sind in den großen Märkten, also Europa als auch USA, dass wir wieder in einem normalisierten Umfeld sind. Das heißt also, die Bestände an Kleidungsstücken sind wieder auf einem normalen Niveau. Und das hilft der Supply Chain. Im letzten Jahr waren wir da teilweise 20-30% drüber. Das heißt, viele auch der Produkte in aller Transparenz, die sie vielleicht gekauft haben, waren eigentlich für das Vorjahr vorgesehen und waren einfach noch auf Lager und mussten erstmal abverkauft werden. Und von daher sehe ich schon eine Entspannung, das ist gut. Aber der Markt ist auch immer noch sehr, sehr vorsichtig. Sie sehen, dass die Verbraucher noch vorsichtig sind. Der Umgang mit Inflation, welches Einkommen habe ich zur Verfügung, da ist noch viel Unsicherheit in den Märkten, vor allen Dingen in Europa. In den USA ist die sogenannte Consumer Confidence schon sehr hoch. Also die Kunden haben ein großes Vertrauen in die Zukunft und konsumieren dementsprechend auch schon mehr. Der Markt, der vielleicht ein bisschen schwächer ist, ist China, weil der lokale Markt für China. Da muss man aber bedenken, dass direkt nach dem Lösen der Corona-Einschränkungen die Menschen in China sehr viel konsumiert haben und jetzt geht das wieder ein bisschen runter in ein normales Niveau. Mhm. Also summa summarum, ganz gute Indikationen, völlig erholt ist der Markt nicht, aber wir sehen jeden Monat eine leichte Verbesserung.
Mhm. Herr Sieler, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Im Rahmen einer aktuellen Studie zum Thema künstliche Intelligenz hat das Beratungsunternehmen Deloitte den Status quo der neuen Technologie in Österreichs Unternehmen unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse des Deloitte KI-Reports unter rund 600 Führungskräften zeigen, in der heimischen Unternehmenslandschaft hat sich nach dem ersten Chat-GPT-Boom in den vergangenen Monaten bei der KI-Implementierung einiges getan.
Machine Learning-Algorithmen bahnen sich langsam ihren Weg in die Industrie. Beim Salzburger Kranhersteller Palfinger, wo Produktionsprozesse optimiert werden, indem Materialeigenschaften simuliert werden. Oder beim Anlagenbauer Andritz, wo Schweißroboter für komplexe Schweißnähte KI-unterstützt eingesetzt werden. und beim Leiterplattenhersteller AT&S, wo Leiterplatten, die im ersten Qualitätscheck viel zu oft fälschlicherweise als fehlerhaft erkannt wurden, eine zweite Chance bekommen. In einem EU-Forschungsprojekt haben die Steirer eine KI kreiert, die fehlerhafte Leiterplatten mit Hilfe eines Algorithmus identifizieren und vor allem die Ergebnisse nachvollziehbar machen kann. Auch wenn diese Unternehmen zweifellos Frühanwender sind, ein großer Teil der heimischen Wirtschaft ist bereits mit KI-Anwendungen vertraut, wie eine Studie von Deloitte Österreich zeigt. Rund ein Fünftel der Unternehmen, so der Deloitte KI-Report, nutzt die Technologie aktuell zur Automatisierung von Routineaufgaben, weitere 13% zur Optimierung der Kundeninteraktion. Anwendungen mit echtem wirtschaftlichem Potenzial, wie etwa die erweiterte Analytik für Prognosen und Risikobewertungen oder die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, dürften noch die Ausnahme sein. Nicht einmal 10% nutzen KI derzeit dafür.
Der Umsetzungsgrad von KI in österreichischen Unternehmen ist sehr gering, vor allem mangels entsprechender Datenqualität.
Der Aufholbedarf betrifft auch die Finanzierung. Damit KI ihre volle Wirksamkeit entfalten kann, sind entsprechende Investitionen unabdingbar. Mit den aktuellen Investitionsvorhaben der Unternehmen, die, so die Studie, zumeist zwischen 50.000 und 250.000 Euro liegen, sind nur erste Implementierungsschritte bereits abgedeckt. Für einen langfristigen erfolgreichen Einsatz wird, so Experten, ein 20-faches benötigt.
Unsere Studie zeigt, es wird sinnvoll investiert, es ist aber, um mittelfristig erfolgreich zu bleiben und zu sein, wesentlich mehr notwendig. Wir gehen vom 5- bis 10-fachen Investitionsbedarf aus.
Noch bremsen viele Themen die Unternehmen beim Einsatz von KI, etwa der noch unklare Return of Investment 47%, offene Fragen betreffend Datenschutz 29% und fehlende regulatorische Rahmenbedingungen 23% bereiten vielen Kopfzerbrechen. Hinzu kommt, dass es über einem Drittel der Unternehmen an qualifizierten Fachkräften zur Verwaltung und Wartung von KI-Systemen fehlt. Doch ohne die entsprechenden Skills bringen auch die ausgereiftesten KI-Systeme keinen Mehrwert.
Unsere Studie zeigt, dass Problemlösen, analytisches Denkvermögen, lebenslanges Lernen immer wichtiger werden, aber auch der spielerische Zugang zu neuen Technologien werden immer relevanter, um in einer KI-geprägten Welt erfolgreich zu sein.
Und zum Thema zu Gast haben wir jetzt Anna Noschat. Sie ist Partnerin bei Deloitte im Bereich Human Capital Consulting. Hallo Frau Noschat.
Hallo.
Wir haben jetzt einiges zum Thema KI gehört. Wie wird denn der breite Einsatz von KI den Arbeitsmarkt ganz grundsätzlich verändern?
Wir haben in den letzten Jahren schon festgestellt, dass sich der Arbeitsmarkt massiv verändert hat durch unterschiedlichste Disruptionen, die stattgefunden haben und stattfinden. Das ist auf der einen Seite die Digitalisierung, die KI. Das ist aber auch ganz stark die Dekarbonisierung, die die benötigten Skills verändert, die ich als Unternehmen suche. Und auf der anderen Seite trifft das auf den demografischen Wandel, auch die Nachwehen der Pandemie, die sozusagen mein Angebot verknappen, also die verfügbaren Skills am Arbeitsmarkt verknappen. Und das sozusagen, da ist die KI eine Möglichkeit oder eine Chance auch für Unternehmen, mehr und andere Skills zugänglich zu machen, auch gewisse Tätigkeiten durch die KI abzudecken, repetitive Tätigkeiten, aber auch gewisse technische und funktionale Tätigkeiten, um mich dann sozusagen auf das Arbeitskräftepotenzial am Arbeitsmarkt, das da ist, auch anders und konzentrierter zu fokussieren.
Was sind denn die Chancen, die sich jetzt Unternehmen bieten?
Unternehmen haben durch den Einsatz von KI die Chance, dass sie tatsächlich Jobs attraktiver und bewältigbarer machen. Das kann auf der einen Seite sein, dass ich repetitive Aufgaben rauslöse aus Jobs und dementsprechend Jobs interessanter und eben attraktiver mache. Das kann aber auch sein, dass ich durch den Einsatz von Digitalisierung im breiteren Sinn Jobs einfacher bewältigbar mache, beispielsweise in der Produktion. Das heißt, ich kann mir darüber unterschiedliche Zielgruppen erschließen als Unternehmen. Ich kann Zielgruppen ansprechen, die ich vielleicht bisher noch nicht ansprechen konnte als Unternehmen. Auch ein Beispiel ist, ich kann sozusagen unterschiedliche Nationen inkludieren in mein Unternehmen, indem ich mehr auf Bildsprache und auf digitale Sprache setze, als auf die gesprochene Sprache beispielsweise.
Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, was ist denn dieser Skills-Based-Gedanke?
Der Skills-Based-Gedanke ist im Grunde, dass ein Unternehmen Skills in den Mittelpunkt von allem stellt, was es tut. Das heißt, ich überlege mir als Unternehmen, welche Ergebnisse, welche Outcomes will ich erzielen. Dann überlege ich mir, welches Portfolio an Skills brauche ich dazu, um diese Aufgaben zu erfüllen und um diese Outcomes zu erzielen. Und dann überlege ich mir im nächsten Schritt, wie bekomme ich die am besten? Bekomme ich die über Menschen, über menschliche Skills? Und wie spreche ich die an? In welchen Arbeitsverhältnissen möchte ich mit denen arbeiten? Oder bekomme ich die am besten über digitale Lösungen? Und welche sind dann die richtigen dazu?
Also eine ziemliche Revolution zum Thema HR. Was müssen Unternehmen denn jetzt tun in dem Bereich, um sich vorzubereiten?
Ich glaube, ein ganz zentraler und wichtiger Punkt ist, eine integrierte Strategie zu schaffen. Das heißt, eine Unternehmensstrategie, die als zwei sehr wesentliche Säulen eine Personalstrategie beinhaltet und eine AI-Strategie, die Hand in Hand miteinander gehen. Das heißt, ich überlege mir strategisch, wie soll das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie in meinem Unternehmen funktionieren? Worauf möchte ich da setzen? Und dann schaffe ich die entsprechenden Grundlagen dafür. Das heißt, ich überlege mir, welche Skills stehen tatsächlich im Mittelpunkt, welche Sprache möchte ich dafür verwenden, also was meine ich mit der einen Skill, was meine ich mit Analytics zum Beispiel. Und ich schaffe auch die entsprechende Daten- und Technologiebasis dafür, um diese Skills auch tatsächlich zugänglich zu machen.
Was sind die Skills, die Sie, ich, wir alle in Zukunft brauchen werden?
Also wir brauchen natürlich ein gewisses technisches Grundverständnis, also diese Digital Literacy, das ist durchaus etwas, was sehr, sehr relevant ist. Wir brauchen aber zudem, und das ist fast noch wichtiger, eine gehörige Portion Neugierde, Mut, Lernbereitschaft, also eine Offenheit für alles, was da noch kommen mag.
Frau Noschert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, danke.
Das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Alle Folgen können Sie in der Mediathek auf unserer Website nachsehen unter industriemagazin.at/news-tv. Das Industriemagazin ist jetzt auch auf WhatsApp. Scannen Sie den eingeblendeten QR-Code, abonnieren Sie unseren Kanal und bekommen Sie einmal täglich die wichtigsten News aus der Industrie direkt auf Ihr Handy gepusht. Wenn Sie uns zufällig auf YouTube gefunden haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns ein Like dalassen oder unseren Kanal abonnieren. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.